Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir setzen unsere Betrachtung des zweiten Buchs der Chronik fort mit der Geschichte Israels nach Salomos Tod. Rehabeam, Asa und Josaphat müssen als Könige des Südreichs die Trennung zum Nordreich hinnehmen. Im Süden kommt es zu mehreren geistlichen Aufbrüchen. Jetzt tritt mit Joram einer die Nachfolge von Josaphat an, der in die Königsfamilie des Nordreichs einheiratet. Und das lässt Schlimmes befürchten. Man könnte es auch so ausdrücken, das gespaltene Volk Israel ist militärisch den Nachbarstaaten unterlegen. Daran ändern auch menschliche Versöhnungsversuche nichts. Doch wirkt Gott weiter in diesem Volk. Unter der Herrschaft Jorams und seiner Nachfahren wird das konkret im zweiten Buch der Chronik ab Kapitel 21. Das 21. Kapitel im zweiten Buch der Chronik ist überschrieben mit Jorams gottlose Regierung. Zunächst war davon die Rede gewesen, dass dieser Sohn des frommen Königs Josaphat alle Rivalen, die ihm die Krone hätten streitig machen können, getötet hat. Zugleich ließ Gott wissen, dass er weiterhin zu seinem Versprechen, das er David einst gegeben hatte, steht. Er wird das Haus Davids nicht ausrotten. Nun werden wir erkennen, wie das Urteil Gottes über Jorams Regierung sofort auf ihn zu wirken beginnt. Ich lese dazu die Verse 8 bis 10. Zu seiner Zeit fielen die Edomiter von Juda ab und setzten einen König über sich. Da zog Joram hin mit seinen Obersten und alle Wagen mit ihm, und er machte sich des Nachts auf und schlug die Edomiter, die ihn umringt hatten, und die Obersten über die Wagen. Doch blieben die Edomiter abtrünnig von Juda bis auf diesen Tag. Zur selben Zeit fiel Libna auch von ihm ab, denn er hatte den Herrn, den Gott seiner Väter, verlassen. 2. Chronik 21, Vers 8 bis 10. Gott sagt eindeutig, das Urteil über Joram ist gefällt. Die Heilige Schrift macht hier klar, dass dieses Urteil von Gott kam. Joram konnte in Juda keinen Frieden haben, aus dem Grund, weil er den Gott seiner Väter verlassen hatte. Ich muss zugeben, ich werde oft ein wenig ungeduldig, wenn Menschen behaupten, die Bibel würde nichts lehren über Gottes Strafgericht gegenüber der Sünde. Was sie aber damit tatsächlich sagen, ist, sie glauben der Bibel nicht. Gott sagt, dass er die Sünde verurteilt. Viele von uns können das aus Erfahrungen im eigenen Leben bestätigen. Ich lese weiter im Bericht über den abtrünnigen König Joram. In Vers 11 heißt es über ihn, auch machte er Opferhöhen in den Städten Judas und verleitete die Einwohner von Jerusalem zur Abgötterei und verführte Juda. Tatsächlich bewegte Joram die Menschen zu jenem Götzendienst, von dem sein Vater Josaphat sie gerade befreit hatte. Aber an dieser Stelle geht es dann weiter mit Elias Botschaft. Nun also ruft Gott einen alten Freund in diese Situation, den sie vielleicht in dem ganzen Trubel bisher aus den Augen verloren haben. Gott hat diesen Mann immer gerufen, wenn es eine schwierige Botschaft zu überbringen gab. Er war stets ein Störenfried gewesen und erwies sich auch hier wieder als der richtige Mann für diesen Job. Dieser Mann ist Elia. Vers 12 besagt, es kam aber ein Brief zu ihm von dem Propheten Elia, der lautete, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Weil du nicht gewandelt bist in den Wegen deines Vaters Josaphat und nicht in den Wegen Asas des Königs von Juda. 2. Chronik 21, Vers 12. Viele Menschen reden mit Blick auf Elia von einem Propheten, der nicht geschrieben habe. Er wird einer der nicht schreibenden Propheten genannt. Dies bedeutet natürlich nur, dass kein Buch der Bibel nach ihm benannt oder von ihm geschrieben wurde. Nun, was besagt denn die Botschaft, die in den Versen 13 bis 15 zu finden ist? Gott spricht zunächst von falschen Wegen, die Joram eingeschlagen hat. Er orientiere sich nicht an seinen Vorfahren Asa und Josaphat. Es geht weiter, sondern wandelst in dem Wege der Könige von Israel und verleitest Juda und die Bewohner von Jerusalem zur Abgötterei nach der Abgötterei des Hauses Ahab. Und weil du dazu erschlagen hast deine Brüder, deines Vaters Haus, die besser waren als du, siehe, so wird dich der Herr mit einer großen Plage schlagen an deinem Volk, an deinen Kindern, an deinen Frauen und an aller deiner Habe. Du aber wirst viel Krankheit haben in deinen Eingeweiden, bis über Jahr und Tag deine Eingeweide vor Krankheit heraustreten. 2. Chronik 21, Vers 13 bis 15. Elia war einer der Propheten, die so eine strenge Botschaft übermittelt haben. Es ist in der Tat eine sehr harte Mitteilung, die Gott diesen König Joram überbringen wollte. Der Inhalt dieser Botschaft ist allerdings nicht ungewöhnlich. Es ist die Art von Botschaft, die man von einem Elia erwarten würde. Die Umstände, in die diese Botschaft gebracht wurden, sind jedoch eher ungewöhnliche. Drei Fragen muss man sich dazu stellen. Wer übermittelt die Botschaft? Wann und wo? Lassen Sie uns zunächst das Wer betrachten. Wer ist dieser Elia? Die Botschaft richtet sich ja an Joram, den Sohn Josaphats. Die Königebücher berichten, dass Elia im 18. Jahr der Herrschaft Josaphats entrückt wurde. Zur Zeit der Herrschaft Jorams lebte er also nicht mehr auf dieser Erde, und es wird von vielen angenommen, dass er diese Prophezeiung gar nicht geschrieben hat. Einige Bibelexperten meinen, es sei gar nicht der Elia, der auch der Tischbitter genannt wurde, gewesen, sondern irgendein anderer. Wäre es nicht Elia der Tischbitter gewesen, dann hätte Gott dies klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Es gibt in dieser Welt keine unmöglichen Grenzen, außer sie lehnen das Übernatürliche ab. Wer das tun will, der lehnt nicht nur die Wahrheit dieser Schriften ab, sondern auch einen ganz großen Teil der gesamten Bibel. Für mich steht fest, unser alter Freund, der Prophet Elia, hat diese Botschaft geschrieben. Die zweite Frage dazu lautet, wann? Wann hat Elia diese Botschaft geschrieben? Hat er sie etwa nach seiner Entrückung geschrieben? Es gibt aber eine ganz einfache Erklärung. Elia schrieb die Botschaft vor seiner Entrückung. Sie mögen nun sagen, aber das ist doch überirdisch. Genau. Dies möchte ich ja gerade deutlich machen. Prophetie ist etwas Übernatürliches. Es ist eine Vorhersage, die einen Blick in die Zukunft wirft. Das ist, was Prophetie ausmacht. Hier im Alten Testament gibt es viele Geschehnisse dieser Art. Jesaja hat über Kyros von Persien gesprochen, 2 Jahrhunderte bevor dieser geboren wurde. Daniel schrieb bereits über Alexander den Großen. Elisa sagte die Herrschaft von Hazael über Syrien voraus. Micha nannte die Stadt Bethlehem den Ort, in dem der Messias geboren würde. Und bei alledem gilt, nur Gott kann mit solch einer Genauigkeit vorhersagen, prophezeien. Die letzte Frage ist, wo? Wo hat Elia diese Prophetie aufgeschrieben? Elia war als Prophet im Nordreich tätig, und dies hier ist die einzige Stelle der Chronikbücher, an der Elia erwähnt wird. Denn die Chronikbücher stellen, wie ich nicht müde werde zu betonen, den Standpunkt Gottes dar. Elia war Prophet im Nordreich, und hier ist das einzige Mal, in dem Elia zu einem König im Süden gesprochen hat. Niemals hat Elia mit Josaphat einen Wortwechsel gehabt, weil dieser als guter König diese niederschmetternden Botschaften von Elia nicht brauchte. Doch als Joram nun den Thron bestiegen hat, wartet bereits eine Botschaft auf ihn. Elia hat sie wohl vor seiner Entrückung geschrieben. Elia hat seinem Nachfolger Elisa nicht nur den Mantel hinterlassen, sondern auch diese Botschaft an Joram. Er sagte ihm, »Du wirst ihn sehen, ich nicht.« Ich halte dies für eine sehr faszinierende Stelle der Heiligen Schrift, in der wir es mit einer ungewöhnlichen Botschaft zu tun haben. Hier erfahren wir zunächst einmal, dass Joram bei seiner Thronbesteigung eine Botschaft auf den Stufen seines Palastes vorfand. Diese wurde von Gottes Postboten dort abgelegt. Und aus dieser Botschaft geht hervor, Joram wird verurteilt. Nun werden wir in Vers 16 und 17 die Genauigkeit der Prophetie des Elia erfahren. Und der Herr erweckte gegen Joram den Geist der Philister und Araber, die neben den Kuschitern wohnen. Und sie zogen herauf und brachen in Juda ein und führten alle Habe weg, die vorhanden war im Hause des Königs, dazu seine Söhne und seine Frauen, so dass ihm kein Sohn übrig blieb außer Joahas, seinem jüngsten Sohn. 2. Chronik 21, Vers 16 und 17. Diese Völker alle konnten mit den Königen Asa und Josaphat in Frieden leben. Nun wird ihr Geist aufgerüttelt. Ein Krieg beginnt. Warum? Dieser Krieg ist Resultat der Sünde. Manchmal meinen wir, ein Krieg findet auf einem Schlachtfeld statt, aber der Krieg findet oftmals zu Hause statt. Er beginnt im sündigen Herzen der Menschen. Für Joram geht es so weiter. Vers 18. Und nach dem allen plagte ihn der Herr mit einer Krankheit in seinen Eingeweiden. Die war nicht zu heilen. Und als das über Jahr und Tag währte, bis die Zeit von 2 Jahren um war, traten in seiner Krankheit seine Eingeweide heraus und er starb unter schlimmen Schmerzen. Und man machte keinen Brand ihm zu Ehren, wie man seinen Vätern getan hatte. 32 Jahre alt war er, als er König wurde, und er regierte 8 Jahre zu Jerusalem und ging dahin unbedauert. Und sie begruben ihn in der Stadt Davids, aber nicht in den Gräbern der Könige. 2. Chronik 21, Vers 18 bis 20. Als Joram starb, gab es einen bösen Menschen weniger auf der Erde. Der Ort, an dem sie ihn begruben, und die Tatsache, dass sie ihm nicht nachtrauerten, zeigt, dass dieser Mann verhasst war. Im nächsten, dem 22. Kapitel, werden wir erfahren, dass das auch für seine Frau galt. Sie war die meistgehasste Frau, die je regiert hat. Es handelt sich bei Kapitel 22 vornehmlich um Berichte über Ahasjas gottlose Herrschaft. Und die Einwohner von Jerusalem machten Ahasja, Jorams jüngsten Sohn, zum König an seiner Stadt. Denn die streifende Rotte, die mit den Arabern ins Lager gekommen war, hatte die älteren Söhne alle erschlagen. Darum wurde Ahasja König, der Sohn Jorams, des Königs von Juda. 2. Chronik 22, Vers 1. Die Namen können uns schon durcheinander bringen, weil manchmal verschiedene Namen für ein und die gleiche Person verwendet werden. Ahasja ist jener Joahas aus 2. Chronik 21, Vers 17. Er ist der einzige Sohn, der noch übrig ist. Alle anderen Söhne von Joram waren getötet worden. Weiter mit Vers 2 bis 4. 22 Jahre alt war Ahasja, als er König wurde. Und er regierte 1 Jahr zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Athalia, die Tochter Omris. Und auch er wandelte in den Wegen des Hauses Ahab. Denn seine Mutter hielt ihn dazu an, gottlos zu sein. Darum tat er, was dem Herrn missfiel, wie das Haus Ahab. Denn sie waren seine Ratgeber nach seines Vaters Tod, ihm zum Verderben. 2. Chronik 22, Vers 2 bis 4. Athalia ist in Wirklichkeit die Herrscherin auf dem Thron. Sie hat die Macht im Land. Sie ist eine Tochter von Ahab und Isebel sowie die Enkelin von Omri. Sie hat niemals wirklich ihre herausgehobene Stellung aufgegeben. Denken Sie nur daran, wie sie ihren Mann Joram vom Glauben an den Herrn abkehrte. Nun hört ihr Sohn Ahasja ebenfalls auf sie und verbündet sich mit dem Nordreich und dadurch mit dem Hause Ahabs. Das bedeutete dann sein Ende. Ein heftiges Gerichtsurteil wird an ihm vollstreckt werden. In Vers 5 erfahren wir, er wandelte nach ihrem Rat, denn er zog hin mit Joram, dem Sohn Ahabs, dem König von Israel, in den Kampf nach Ramoth in Gilead gegen Hazael, den König von Aram. Aber die Aramäer verwundeten Joram. Hier wird es kompliziert und undurchsichtig, denn es gab jeweils einen Joram im Nord wie im Südreich. Es scheint, als wäre der gleiche Mann wie zuvor zurückgekommen, aber Joram, der König von Juda, ist hier bereits tot. Sein Sohn Ahasja ist der König, und der nun verbündet sich mit dem anderen Joram, dem König Israels. Dieser Joram wurde im Kampf mit den Syrern verwundet, wie Vers 6 berichtet, so dass er umkehrte, um sich in Jesreel heilen zu lassen von den Wunden, die ihm bei Rama geschlagen waren, als er mit Hazael, dem König von Aram, kämpfte. Und Ahasja, der Sohn Jorams, der König von Juda, zog hinab, um Joram, den Sohn Ahabs, in Jesreel zu besuchen, weil er krank lag. 2. Chronik 22, Vers 6. Ahasja, der König Judas, besuchte also Joram, den König Israels, der sich gerade in Jesreel erholte, und brachte ihm bei der Gelegenheit vermutlich einen Korb mit Früchten oder ähnliches vorbei. Weiter mit Vers 7. Denn es war von Gott über Ahasja zu seinem Verderben beschlossen, dass er zu Joram käme. Und als er kam, zog er mit Joram aus gegen Jehu, den Sohn Nimschis, den der Herr gesalbt hatte, um das Haus Ahab auszurotten. Interessanterweise hat Jehu gar nicht gewusst, dass Ahasja, der König aus dem Südreich, dort sich aufhielt. Passen Sie auf, was dann geschieht. Vers 8. Als nun Jehu die Strafe am Hause Ahab vollzog, traf er auf einige Obere aus Juda und auf die Söhne der Brüder Ahasjas, die Ahasja dienten, und er tötete sie. Diese Söhne der Brüder Ahasjas waren nicht die leiblichen Brüder von Ahasja, denn diese waren bereits von den Arabern getötet worden, siehe Kapitel 21, Vers 17, sondern das hier waren die Söhne dieser Brüder, also eigentlich Ahasjas Neffen. Bei den Oberen aus Juda handelt es sich vermutlich um weitläufige Verwandte, die wichtige Posten im Königreich innehatten. Jehu tötete sie jedenfalls alle. Nun sucht er nach Ahasja, der sich bislang hatte retten können. Er findet ihn schließlich und bringt auch ihn um, wie Vers 9 besagt. Und er suchte Ahasja, und man fing ihn in Samaria, wo er sich versteckt hatte, und er wurde zu Jehu gebracht. Der tötete ihn, und man begrub ihn, denn sie sprachen, er ist Josaphats Sohn, der von ganzem Herzen den Herrn suchte. Und es war niemand mehr aus dem Hause Ahasjas, der zum Königtum tüchtig war. Dies ist wahrhaft eine blutrünstige Zeit gewesen. Gott lässt sie aufzeichnen, um uns wissen zu lassen, wie sehr er die Sünde ablehnt. Wir sollen wissen, dass die Menschen nicht mit ihren Sünden davonkommen. Es ist im Großen und Ganzen sehr kompliziert. Ich habe es ja bereits angedeutet, dass dieser Weg der Sünde krumm und kompliziert ist. Wir kommen jetzt ab Vers 10 auf Ataljas brutale Herrschaft zu sprechen. Als aber Atalja, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, machte sie sich auf und brachte um alle vom königlichen Geschlecht im Hause Juda. 2. Chronik 22, Vers 10. Ich will ganz offen zu Ihnen sein, da muss man wohl sehr brutal und hinterhältig sein, um die eigenen Enkelkinder zu töten. Als Großeltern haben sie sicherlich positive Gefühle für die Enkelkinder. Sie sind doch einfach atemberaubend. Ich glaube, Enkelkinder sind noch viel großartiger für uns als die eigenen Kinder. Hätte ich gewusst, wie wunderbar sie sind, hätte ich meine Enkelkinder vor meinen Kindern bekommen. Ich kann nicht verstehen, wie die blutdürstige Königin ihre Enkelkinder ermorden konnte. Aber genau dies hat sie getan. Sie tötete alle bis auf einen, weil sie den nicht finden konnte. So berichten die Verse 11 und 12. Aber Josheba, eine Königstochter, nahm Joasch, den Sohn Ahasjas, und stahl ihn aus der Mitte der Söhne des Königs, die getötet wurden, und brachte ihn mit seiner Amme in die Bettenkammer. So verbarg ihn Josheba, die Tochter des Königs Joram, die Frau des Priesters Jojada. Denn sie war Ahasjas Schwester vor Atalja, so dass er nicht getötet wurde. Und er war bei ihnen im Hause Gottes versteckt 6 Jahre, solange Atalja im Lande Königin war. 2. Chronik 22, Vers 11 und 12. Wäre das hier Beschriebene nicht geschehen, dann wäre der Stammbaum Davids hier zu seinem Ende gekommen. Gottes Versprechen an David, dass aus ihm der Messias kommen würde, hätte nie Wirklichkeit werden können. Es war also sehr, sehr eng für die weitere Geschichte. Nun sehen Sie auch, wie Satan immer und immer wieder den Versuch gemacht hat, die Nachkommen Davids zu töten, die zu Christus führen würden. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Satan bereits versucht hat, diese Familien auszurotten, indem alle männlichen Säuglinge in Ägypten getötet werden sollten. Zur Zeit von Haman, dem Beamten am persischen Hof, versuchte er dort, alle Juden auszurotten. Nachdem Jesus geboren war, arbeitete er durch die Hand des Herodes und trachtete ebenso danach, Jesus zu töten, indem er alle Neugeborenen in Bethlehem töten ließ. Hier ist also ein weiterer Fall, bei dem Satan versucht hat, die Nachkommenschaft Davids auszulöschen. Und hier gab es sogar nur einen Überlebenden. Dieser kleine Bursche, Joasch, war damals nur 1 Jahr alt, als er untertauchen musste. 6 Jahre lang hielt man ihn im Tempel versteckt. Während dieser Zeit herrschte die blutrünstige Königin Atalja über das Land. Und dann, in Kapitel 23 und 24, lautet das Thema Erweckung während der Herrschaft Joaschs. Während der Herrschaft Joaschs gab es nämlich eine dritte Erweckungsperiode im Südreich Juda. Allerdings war diese Erweckung nicht sonderlich stark in ihrer breiten Wirkung, und die größte Anerkennung gebührt in ihrem Verlauf dem Priester Jojada, der die Rückkehr zu Gott herbeiführte. Als erstes aber erfahren wir in Kapitel 23 von einer politischen Wende im Südreich, denn Joasch wird zum König gekrönt. Von Gottes vorbereitenden Taten dazu erfahren wir in Vers 1. Aber im 7. Jahr fasste Jojada Mut und schloss einen Bund mit den Hauptleuten über 100, nämlich mit Asaja, dem Sohn Jerohams, Jishmael, dem Sohn Johanans, Asaja, dem Sohn Obeds, Maaseja, dem Sohn Adajas und Elishaphat, dem Sohn Sichris. Die Führung Judas war nicht mehr länger zufrieden mit der blutrünstigen Königin Athalia. Der Priester Jojada ruft die Führungsriege zu einer geheimen Zusammenkunft, um sie wissen zu lassen, dass einer von Davids Söhnen noch am Leben ist. Alle versprechen, dass sie diesen kleinen Jungen aus dem Stamm Davids zu ihrem König machen wollen. Die Leviten und Würdenträger kamen also zusammen und bereiteten die Krönung des kleinen Joasch vor, der der Familie Davids entstammte. Ein Drittel der Leute sollte am Sabbat an den Türen des Tempels Wache stehen, ein anderes Drittel im Haus des Königs wachen und das letzte Drittel sollte sich am sogenannten Grundtor sammeln. Niemand außer den Priestern und Leviten durfte den Tempel betreten. Die Leviten, die sich um den kleinen König scharten, waren alle schwer bewaffnet. Jojada teilte Schwerte, Spieße und Schilde aus, die im Tempel aufbewahrt worden waren. Diese ganzen Vorbereitungen für die Krönung Joaschs wurden zunächst ausgeführt. Und dann passierte, was Vers 11 so beschreibt. Und sie führten den Sohn des Königs heraus und setzten ihm die Krone auf und gaben ihm die Ordnung und machten ihn zum König. Und Jojada und seine Söhne salbten ihn und sprachen, es lebe der König. 2. Chronik 23, Vers 11. Dies war eine aufregende Aktion. Und der kleine Joasch, der von David abstammte, saß nun mit seinen 7 Jahren auf dem Thron im Südreich Juda. Danach wird sogleich von der Hinrichtung Athalias berichtet. Athalia dachte ja, sie hätte alle ihre Nachkommen getötet. Warum hatte sie solch eine brutale Tat begangen? Es waren ihre Machtgelüste. Sie wollte auf jeden Fall Königin sein. Es gibt einige Männer und Frauen auf dieser Welt, die alles dafür tun würden, um Macht zu bekommen. Keine Gruppe oder Klasse von Menschen ist davon ausgenommen. Es gibt auch Prediger, die so etwas tun. Politiker und Diktatoren tun so etwas. Wohl viele Menschen würden so weit gehen und fast alles dafür tun, um Macht zu bekommen. Sie sehnen sich nach Macht wie diese Königin. Was aber geschah dann im Einzelnen? Es wird berichtet in Vers 12, als aber Athalia das Geschrei des Volks hörte, das herzulief und den König umjubelte, ging sie zum Volk in das Haus des Herrn. Ich sage Ihnen, die Frau muss ganz schön überrascht gewesen sein, denn, so Vers 13, und sie sah, und siehe, der König stand an seiner Stätte im Eingang, und die Oberen und die Trompeter um den König, und alles Volk des Landes war fröhlich, und man blies die Trompeten, und die Sänger mit allerlei Saitenspiel standen da und gaben das Zeichen zum Jubel. Da zerriss Athalia ihre Kleider und rief, Aufruhr, Aufruhr! 2. Chronik 23, Vers 13. Ihr Rufen bedeutete, von ihrem Standpunkt gesehen war dies schlicht Hochverrat. Doch die Verse 14 und 15 beschreiben, wie es weiterging. Aber der Priester Jojada gebot den Hauptleuten über 100, die über das Heer gesetzt waren, führt sie zwischen den Reihen hinaus, und wer ihr nachfolgt, den soll man mit dem Schwert töten. Denn der Priester hatte befohlen, man sollte sie nicht töten im Hause des Herrn. Und sie legten die Hände an sie, und als sie zum Eingang des Rosttors kam am Hause des Königs, töteten sie sie dort. 2. Chronik 23, Vers 14 und 15. Joasch war ja noch ein kleiner 7-jähriger Kerl, und somit war Jojada sein Vormund. Tatsächlich fällte Jojada die Entscheidungen, bis Joasch volljährig war. Jojada war Priester Gottes und führte das Volk Israel zurück zur Anbetung Gottes, so Vers 16. Und Jojada schloss einen Bund zwischen dem Herrn und dem ganzen Volk und dem König, dass sie des Herrn Volk sein sollten. Jojada zerstörte dann auch die Baals-Altäre und tötete die dort arbeitenden Baals-Priester. Jojada ließ die Anbetung des Herrn wieder aufleben, indem er eine Priesterordnung zusammenstellte und Leviten für die Brandopfer organisierte. Der Gesang bekam wieder den gleichen Stellenwert wie zu Davids Zeit. Wachen achteten darauf, dass nichts Unreines in den Tempel gelangte. Die Folge war, Vers 21, und alles Volk des Landes war fröhlich, aber die Stadt blieb still, obwohl Athalia mit dem Schwert erschlagen war. Immer und immer wieder wird das Gleiche hier wiederholt. Sünde bringt Komplikationen, Ärger, Kummer und Gottes Urteil. Eine Erweckung aber stellt dann den Frieden und die Ruhe im Land wieder her. Das 24. Kapitel widmet sich dann der Herrschaft Joaschs. Joasch war 7 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 40 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibja aus Beersheba. 2. Chronik 24, Vers 1. Jojada, der Priester, war es, der diesen kleinen Jungen am Anfang seiner Herrschaft geführt und beraten hat. Der Name seiner Mutter wird aber auch erwähnt, und sie muss wirklich eine gute Mutter gewesen sein. Offensichtlich stimmte sie auch dieser Hinwendung zum Herrn zu. Sie wohnte in Beersheba, wo auch Abraham gelebt hatte. Weiter mit Vers 2 und 3. Und Joasch tat, was dem Herrn wohlgefiel, solange der Priester Jojada lebte. Und Jojada nahm 2 Frauen für Joasch und erzeugte Söhne und Töchter. Unter der Führung Jojadas tat Joasch das Richtige und dann diese irritierende Bemerkung, dass er 2 Frauen für ihn auswählte. Natürlich geschah es nicht, als er 7 Jahre alt war. Denken Sie daran, dass gesagt wurde, dass er 40 Jahre lang geherrscht hat. Wird die Betonung darauf gelegt, dass es in Ordnung war, 2 Frauen zu haben? Nein, das war falsch. Gott lässt diese Tatsache nicht aufzeichnen, weil er damit einverstanden ist, sondern einfach, weil sie stattfand. Wenn man die damalige Tradition bedenkt, dann sind 2 Frauen wenig. Dies galt besonders für einen König der damaligen Zeit als sehr zurückhaltend. Joram ist ein König, der einen Tiefpunkt in der Geschichte Israels bezeichnet. Aber noch tiefer sank das Reich Juda zu Zeiten von Königin Athalia. Erst Joasch besinnt sich auf die alten Werte von Salomo und David. Wie es damit in Juda weiterging, wird uns in den folgenden Kapiteln noch beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel sind neben dem Rest aus Kapitel 24 auch die Kapitel 25 und 26 aus dem 2. Buch der Chronik an der Reihe. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.